Es ist nicht möglich, sich den Irak ohne Christen vorzustellen, denn sie tragen mit anderen Gläubigen stark zu der besonderen Identität des Landes bei. Das schreibt Papst Franziskus in seinem Vorwort zum Buch von Matthias Kopp, Iraks christliches Erbe vom Überleben im Zweistromland. Und weiter lobt Franziskus das Buch mit den Worten, es sei eine Hommage an die Christen im Irak, die dazu ermutige, sich intensiver mit deren reicher Geschichte zu beschäftigen und deren Erbe lebendig zu erhalten. Der Autor des Buches Iraks christliches Erbe, Matthias Kopp, ist bei uns. Guten Tag, Herr Kopp.
Guten Tag.
Der Irak liegt Papst Franziskus besonders am Herzen. 2021 war Franziskus selbst auch im Irak. Warum ist ihm dieses Land denn so wichtig?
Weil er inmitten der Pandemie gespürt hat, wie trotz eben Coronavirus, wie trotz dem überstandenen Terror der IS-Schergen Wiederaufbau möglich ist. Wir reden noch von maximal 2% Christen im Irak, aber denen ist der Papst besonders nah und das hat er versucht auszudrücken.
Ihr Buch schließt da auch eine Lücke. Zum ersten Mal wird hier die 2000-jährige Geschichte der christlichen Kirchen im Irak als ein dauerhaftes Erbe beschrieben. Und angefangen hat im Grunde alles noch viel früher mit Abraham im Zweistromland, dem heutigen Irak. Und auch die Geschichte der Ur- und Sintflut aus dem Alten Testament, die spielen dort. Welche Rolle spielen diese alttestamentlichen Zeugnisse denn heute für den Irak noch?
Der Irak versucht, sich seiner Identität bewusst zu sein, nachdem der IS versucht hat, vor allem dieses kulturelle Erbe zu zerstören. Wenn man durch den Irak fährt, sieht man viele zerstörte Mauern von Ninive, dem antiken, oder ausgeschlagene Figuren des heiligen Georg. Also man versucht, die Identität eines Landes zu nehmen. Daran erinnert sich der Irak und versucht, das entsprechend jetzt wieder aufzubauen. Das alte Mesopotamien, von dem wir mal im Schulunterricht gehört haben, existiert noch mit Euphrat und Tigris. Und daraus versucht jetzt der Irak einen positiven Profit zu schlagen.
Inwiefern? Also Mesopotamien, das klingt so ein bisschen märchenhaft auch, oder?
Na, es klingt vor allem erstmal biblisch mit Euphrat und Tigris, den zwei Paradiesflüssen von insgesamt vieren. Wenn man sich an die großen Begriffe erinnert, Babylon, Nimrod, Ninive, Assur, das sind ja alles großartige archäologische Stätten, von denen der Islamische Staat viele platt gemacht hat. Die gilt es jetzt wieder zu retten, um eben sich dieser Kultur zu erinnern, dass letzten Endes die Wiege der Zivilisation, übrigens ein Wort, das auch der Papst häufiger verwendet, dort im Zweistromland liegt und nicht irgendwo mitten in Europa.
Wie kann man das verstehen? Irak und ja auch Syrien ist auch wichtig, gelten, wie Sie sagten, als Wiege der Zivilisation. Warum denn?
Weil dort letzten Endes zum Beispiel Schrift entstanden ist. Was wir heute als Keilschrift kennen, hat sich parallel zu den ägyptischen Hieroglyphen entwickelt. Erst da fängt man an, von Schrift zu sprechen. Die großen Kosmogonien, also die Götterwelten, entwickeln sich dort im Zweistromland. Also was wir heute als Sintfluterzählung im Alten Testament kennen, ist ein uralter assyrischer Epos, der noch viel älter ist, den der alttestamentliche Geschichtsschreiber noch übernommen hat. Das heißt also, die Urgeschichte spielt letzten Endes im Irak und die hat sich über Jahrhunderte tradiert.
Und wann ist es Irak, Syrien, wann ist es da bergab gegangen?
Ja, der Irak ist immer bergauf und bergab gegangen. Wenn man sich an die große Zeit erinnert, im 6. vorchristlichen Jahrhundert, als Babylon das Volk Israel ins Exil deportiert an die Wasser von Babel, also an Euphrat und Tigris, das waren die Hochzeiten Babylons. Es kam mal wieder Eroberungsfeldzüge. Es war immer ein Auf und Ab und letzten Endes das in einer fast 4000-jährigen Geschichte.
Es gibt heute nur noch wenige Christen im Irak und die Zahl hat ständig abgenommen. Jetzt sind es nur noch unter 1% der Bevölkerung. In Ihrem Buch betonen Sie, dass die Christen im Irak wesentlich zur Identität des Landes auch heute noch beitragen. Wie das?
Also die Zahlen, wie viele Christen es gibt, schwanken sehr. Es ist unglaublich schwer, eine saubere Zahl festzustellen. Das habe ich auch in dem Buch versucht zu schreiben. Einige sagen, wie Sie, von unter 1%. Ich bin mal bei 2% sehr vorsichtig, denn wir spüren, dass die Iraker, die jetzt noch im Land sind, auch dort bereit sind zu bleiben. Die christlichen Iraker. Die christlichen Iraker, die das Land längst verlassen haben, werden, das sagen mir Gesprächspartner im Irak, sicherlich nicht mehr zurückkommen. Also wird man sich auf diese Zahl um 2% einstellen müssen. Und wenn man mal schaut, wie viel Christentum den Irak über 2000 Jahre geprägt hat, dann gehört er zur Identität des Landes dazu, den auch der IS nicht zerstören konnte. Der IS konnte zwar alle Kirchen zerstören, aber die werden langsam wieder aufgebaut. Und das ist ein eindrucksvolles Zeugnis, dass die Identität weitergeht.
Gerade in Mosul, das kam jetzt kürzlich die Nachricht, dass da auch Kirchen wieder in Betrieb genommen werden.
Ja, ich war vor einigen Tagen noch im Irak und habe in Mosul das alles in Augenschein nehmen können. Das ist schon eindrucksvoll. Man steht noch mitten in Trümmern und gleichzeitig in Wiederaufbau. Das gilt auch für Kirchen. Es gibt Kirchen, die noch völlig in Trümmern liegen, zerbombt und zerschossen sind. Und es gibt die ersten Kirchen, die wieder aufgebaut sind, in fantastischem Glanz erstrahlen. Der Papst war ja auf diesem Platz der mehreren Kirchen bei seinem Besuch vor 4 Jahren, wo alles in Trümmern lag. Und da ist manches wieder aufgebaut worden. Also es geht ganz langsam aufwärts und auch sichtbar.
Nur 1 oder 2% der Bevölkerung des Landes sind Christen. Aber warum sind die trotzdem so wichtig? Sie sprechen sogar davon, dass sie zur Identität des Landes beitragen. Also nicht nur diese bedeutenden Gebäude, sondern auch die Menschen dort, die Christen dort.
Zur Identität heißt es auch immer, einen zivilgesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Und wenn man sich anschaut, was es alles an kirchlichen Privatschulen im Irak, ganz durch das ganze Land verstreut, gibt, ist es ein wichtiger Beitrag zur Bildung. Wenn ich an die katholische Universität in Erbil denke, ist das eine der bedeutendsten Lehreinrichtungen mit verschiedensten Fakultäten. Gar nicht Theologie, sondern von Pharmazie über Recht bis hin zu Geowissenschaften. Ein Beitrag in die Zivilgesellschaft hinein. Wenn ich schaue, was die Caritas Irak leistet an Wiederaufbau, an der Bekämpfung von Retraumatisierung von IS-Opfern, vor allen Dingen jungen Jesidinnen und Jesiden, dann ist das alles ein Beitrag, den der Staat nicht leistet oder versucht zu leisten, wobei das Christentum ganz entscheidend in diese Lücke hineingesprungen ist, um etwas für die anderen zu tun.
Blicken wir nochmal in die Geschichte der Christen im Irak. Sie schreiben auch, die Geschichte der Christen im Irak ist eine Geschichte der Immigration. Ist das so?
Ja, wenn man sich die Jahrhunderte anschaut, im Mittelalter ging es ganz gut. Es gab durchaus tolerante Zeiten unter dem Islam. Im 19. Jahrhundert kommt es zum Ende schon zu ersten Fluchtbewegungen aufgrund einer stärkeren osmanischen Repression, die sich auch im Irak ausgewirkt hat. Und in der ganzen Phase des armenischen Genozids 1915, 1916 kommen die assyrischen Christen genau mit in diesen Sog hinein. Wir können nicht nur von einem armenischen Genozid damals sprechen, sondern eben auch von einem Genozid an Assyrern, die aus dem Nordirak Richtung Türkei flüchteten und zurück in die Hakkari-Berge ermordet wurden. Das ist eine Immigrationsgeschichte. Wenn man sich das dann überträgt auf die Zeit nach 2003, also im Sturz von Saddam Hussein, gibt es eine Fluchtbewegung, weil die Lage unsicher war, mit Al-Qaida und dem Islamischen Staat radikale Systeme entstehen. Dieser Exodus hat sich natürlich extrem fortgesetzt in der Zeit des IS zwischen 2013 und 2017. Und wir reden ja von wahrscheinlich 1,2 Millionen IDPs, Internal Displaced Persons, also innerhalb des Landes nicht sesshafter Menschen, Flüchtlinge, von denen die meisten Christen sind, die kehren jetzt an ihre alten Orte zurück, aber eben nicht die, die nach außen, außerhalb der Grenzen emigriert sind.
Bei all den Unruhen spielt der Vatikan und die Vatikandiplomatie für den Irak eine ganz wichtige Rolle. Sie widmen der Vatikandiplomatie einiges an Aufmerksamkeit auch.
Ja, sehr viele Seiten gehören zur Vatikandiplomatie, weil diese Diplomatie immer leise ist in den Tönen, aber effizient in der Sache. Zur Vatikandiplomatie gehört natürlich eine Reise wie die von Papst Franziskus vor 4 Jahren. Dazu gehört aber auch der Wunsch von Johannes Paul II. Unmittelbar am Vorabend des großen Millenniums, also 2000, im Dezember 1999 in den Irak zu reisen. Diese Reise war damals streng geheim vorbereitet worden und ist in der letzten Sekunde gescheitert, weil Saddam Hussein keine Sicherheitsgarantien geben konnte. Selbst die alliierten Streitkräfte waren bereit, die sogenannten Flugverbotszonen für die Maschine des Papstes aufzulösen. Und seitdem hat der Papst an sich immer wieder versucht, im Irak positiv zu wirken, eben bis 2003, als der Krieg ausbrach gegen Saddam Hussein. Wenige Tage davor wird noch ein Kardinal aus Rom zu Saddam geschickt, um ihn zum Einlenken zu bewegen. Und auch in der Folge, in der Zeit des IS-Terrors, hat der Vatikan sich immer wieder geäußert. Man muss sich vor Augen halten, dass da, wo alle europäischen Länder ihre Botschaften aus Angst geschlossen haben, ist die Botschaft des Vatikans immer offen geblieben. In Bagdad über all die Jahre. Das gilt auch für den syrischen Bürgerkrieg. Und das zeigt, dass das effiziente Diplomatie ist.
Es ist ja ein großer Luxus und ein großer Vorteil, dass Sie auch selbst im Irak waren, sich vor Ort informieren konnten. Also Ihr Buch ist nicht nur ein historisches Dokument, sondern geht bis in die Gegenwart. Am Ende stehen auch 3 Zeugnisse. Sie lassen Patriarch Raphael I., Erzbischof Bashar Wada und Oliver Müller von der Caritas auch zu Wort kommen. Warum?
Weil Patriarch Sacco die Person ist, die ich am intensivsten in den zurückliegenden Jahren erleben und begleiten konnte. Wir saßen auch vor einigen Monaten zusammen bei der Weltsynode in Rom, haben uns oft unterhalten. Patriarch Sacco ist sicherlich die Gestalt der chaldäischen Christen, also der mit Rom unierten Christen, die profiliert versucht, den zivilgesellschaftlichen Beitrag der Christen zu betonen, der gleichzeitig durch radikale christliche Milizen unter Druck gesetzt wird. Er musste für ein Jahr ins Exil nach Erbil, ist vor einigen Monaten wieder zurückgekehrt. Und er gilt letzten Endes so als die Führungsfigur des Christentums im Irak mit guten Kontakten zur Regierung, die er versucht, für alle Konfessionen zu nutzen. Bashawada, der chaldäische Erzbischof von Erbil, den habe ich zu Wort kommen lassen, weil ich ihn als eine Person erlebe, die unglaublich viel im Norden des Irak, also in Kurdistan, tut. Ob er Schulen baut, ob er Kindergärten baut, ob er eine ganze Universität baut. Er ist so ein bisschen der, der versucht, dieses zivilgesellschaftliche Engagement der Christen unmissverständlich zu zeigen. Und Oliver Müller von der Caritas, der Chef von Caritas International, ich lasse ihn zu Wort kommen, weil er letzten Endes der Garant dafür ist, dass die deutsche Caritas mit ihrer Auslandshilfe, Caritas International, im Irak unermüdlich seit der Gründung der Caritas Irak 1993 tätig ist. Das ist ein großes Zeugnis, nicht nur für die Caritas, sondern auch für die Menschen aus Deutschland, die über die Caritas versuchen, hier den Menschen im Irak zu helfen.
Bei allem Optimismus, Sie haben erzählt, wie Mosulkirchen wieder aufgebaut wurden, gibt es aber immer noch, also das Eis ist dünn, immer noch Bedrohungen, und zwar von beiden Seiten, also von den Islamisten, Sie haben das erläutert, aber auch von fundamentalistischen evangelikalen Gruppen.
Ja, mein Optimismus ist sehr eingeschränkt, auch nach meiner jüngsten Reise. Da ist was von Aufbruch und Wiederaufbau zu spüren, aber auch von einer großen Angst in mehrfacher Hinsicht. Einmal, weil es natürlich eine Bagdader Zentralregierung gibt, eine kurdische Regionalregierung. Und dann gibt es eine Unzahl fast unübersichtlicher Milizengruppen, die untereinander sich den Irak aufgeteilt haben. Und die sind das größte Risiko, vor allen Dingen, weil sie teilweise vom Ausland beeinflusst sind, insbesondere vom Iran. Die Menschen im Irak gucken mit Sorge, welchen Einfluss wird der Iran in der Neuordnung des Nahen Ostens, vor der wir stehen, in den nächsten Monaten und Jahren nehmen. Der zweite Einflussbereich der großen Sorge ist der Blick nach Syrien. Was passiert eigentlich in Syrien, wenn jetzt zum Beispiel auch IS-Gefängnisse nicht mehr bewacht werden können? Wenn ehemalige IS-Kämpfer freikommen, was kann dann als Rückfluss in den Irak stattfinden? Davor hat man Angst. Und der dritte Aspekt ist der, das haben mir vor allem die Jesiden im Nordirak jetzt noch einmal erzählt, die teilweise noch in richtigen Lagern leben. Wir haben noch Flüchtlingslager im Irak. Wie soll ich ins Sinjar-Gebirge zurückziehen, wo ich nichts mehr als Jeside habe, wo ich herkomme, wo meine Peiniger von früher mein Haus besetzt haben, und wie soll ich mit denen Tür in Tür leben? Das sind, glaube ich, Ängste, die man ernst nehmen muss. Die evangelikalen Kräfte sind längst nicht mehr so stark. Das war der große Fehler der Bush-Administration nach dem Sturz von Saddam Hussein. Bush hat damals mit der Southern Baptist Church eine sehr radikale Missionsstrategie gefahren, dass in den Stadtvierteln, vor allem von Bagdad, Kirkuk, Sulaimani und Basra, die Menschen, die in friedlicher Koexistenz Christen und Muslime lebten, plötzlich mit Bibeln der Christen missioniert wurden. Und das hat zu einem schweren Vertrauensverlust geführt, der über Jahre nicht geheilt werden konnte. Die Zeiten sind in der Form radikaler Missionierung zum Glück im Irak vorbei.
Es gibt hier noch die Konflikte, die historisch entstanden sind. Der Irak befindet sich mitten in einem Versöhnungsprozess. Welche Rollen können da Christen und die Kirche denn spielen?
Es ist ein, wie ich finde, Versöhnungs- und Heilungsprozess. Man kann sich ja versöhnen und Schuld einander vergeben, aber es müssen tiefste Wunden geheilt werden. Und wenn Sie in den Trümmern eben von Mosul stehen, wo die erste Kirche schon wieder aufgebaut ist und man sich um die zweite völlig zerbombte Kirche noch gar nicht gekümmert hat, fragt man sich ernsthaft, wie kann das auf Dauer geschehen? Hier wird es nur gelingen, wenn die Kirchen ihre Verantwortung, und die Muslime werden auch hier gut beraten, für eine Erziehungskultur zum Frieden werben. Also geschieht es in den Schulen, für einen Frieden zu werben, für ein friedliches Miteinander. Die christlichen Schulen, die ich jetzt wieder besuchen konnte, machen das. Das haben die in ihren Curricula stehen. Aber gelingt das wirklich im gesamten Land? Ich glaube, dass der Irak eine großartige wirtschaftliche Zukunft vor sich hat, wenn er sie so nutzen würde, dass er im Land innerlich befriedet ist. Ich meine damit die reichen Ölvorkommen, die den Irak prosperieren lassen könnten. Stattdessen erleben wir eben, dass diese untereinander konkurrierenden Milizen das Land gewissermaßen lahmlegen.
Sie sind da optimistisch?
Mit angezogener Handbremse. Das wird sich in den nächsten Monaten und Jahren, eher Monaten, zeigen, ob die sogenannte stärkste Miliz, die leider christlichen, muss man sagen, Babylon-Brigaden, ihren Einfluss versuchen zu vergrößern. Es wird die spannende Frage sein, was in Israel, in Palästina, im Libanon, in Syrien passiert und auch noch einmal der Iran, welchen Einfluss er spielen wird. Ich glaube, dass die Europäische Union hier eine stärkere Rolle auch der Vermittlung einnehmen müsste, um den Irak auf diesem Weg dieses Versöhnungsprozesses zu begleiten. Demokratie existiert im Irak auf wackeligen Füßen. Demokratie muss gelernt werden nach einem jahrzehntelangen diktatorischen System unter Saddam Hussein, der aber auch schon seit 20 Jahren nicht mehr im Amt ist. Aber die Wunde des IS, die müssen überwunden werden.
Welche Rolle spielt das denn weltpolitisch? Welche Rolle spielt der Irak weltpolitisch?
Eine wesentliche. Natürlich ist der Irak jetzt in den vergangenen Monaten sehr stark in den Hintergrund geraten, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Durch die Entwicklung in Syrien, durch die Dramen im Libanon, in Israel und Palästina. Aber wenn man sich die geopolitische Lage vom Irak anschaut, also quasi auf dem Weg vom Persischen Golf über den Irak, Syrien, Libanon ins Mittelmeer, hat er eine extrem wichtige Rolle. Er hat eine extrem wichtige Rolle aufgrund der Ölexporte. Der Irak ist Mitglied der OPEC. Und er hat letzten Endes in der Frage der Aussöhnung zwischen Christen und Muslimen und innerhalb der Muslime zwischen Sunniten und Schiiten eine ganz tragende Rolle. Denn auch Dialog der Religion muss gelernt sein. Dafür kann der Irak ein Vorbild sein.
Ein Vorbild auch für Syrien, denn der Irak hat eine Terrordiktatur überwunden. Also da ist der Irak vielleicht schon auf einem weiteren Weg als Syrien. Kann der Irak da Vorbild für Syrien sein?
Nun haben wir ja erlebt, dass im Irak, wie Sie sagen, ein diktatorisches System gestürzt wird, nach Saddam, nach dem IS, Wiederaufbau möglich ist. Und diese Chance hat Syrien jetzt auch, nach einem diktatorischen System Demokratie neu zu lernen. Dazu muss al-Sharaf allerdings noch eine Menge leisten, denn wir müssen uns in Erinnerung halten, 2003 stürzte Saddam Hussein, es wird eine Demokratie eher nach westlichem Vorbild implementiert im Irak. Der IS stürzt und diese Demokratie wird wieder reaktiviert. In Syrien ist das völlig neu. Wir sind in Syrien heute 2025, quasi politisch im Irak 2003, als Saddam Hussein stürzte. Und das wird die große Kunst sein. Es darf nicht nochmal der Fehler geschehen, dass der Westen eine Demokratie im Nahen Osten oktroyiert, wie es die Amerikaner 2003 gemacht haben. Dadurch ist damals der Islam plötzlich Staatsreligion im Irak geworden, was er vorher nicht war. Hier muss das Land Syrien selbst den Weg finden und sollte versuchen, sich ein bisschen am Irak zu orientieren.
Ja, und das ist alles ein sensibles Pflaster. Wenn wir zum Beispiel nach Afghanistan gucken, sehen wir, wie sowas auch gehörig schiefgehen kann. Sie waren jetzt mit dem Erzbischof von Paderborn, Bischof Benz, im Irak unterwegs. Warum, welche Rolle spielt da die deutsche katholische Kirche im Irak?
Erzbischof Benz von Paderborn ist unser quasi Nahostkoordinator, der also vor allen Dingen versucht, die Kontakte in den Nahen Osten zu den Christinnen und Christen dort zu halten, was auch etwas mit der Frage von Solidarität der katholischen Kirche in Deutschland mit dem Nahen Osten zu tun hat. Und dazu muss Erzbischof Benz auch im Nahen Osten präsent sein. Vor wenigen Wochen war er noch im Heiligen Land, also in Israel und Palästina. Jetzt ist er zum ersten Mal in den Irak gereist, den er noch nicht kannte. Wir waren eine kleine Delegation und sein Anliegen war, den Christinnen und Christen, egal welcher Konfession, deutlich zu machen, wir als katholische Kirche in Deutschland stehen zu euch, wir unterstützen euch weiter durch die Caritas, durch Einzelprojekte. Und das haben die chaldäischen Christen genauso dankbar aufgenommen wie die syrisch-orthodoxen, wie die Assyrer oder wie die syrisch-katholischen, wie die Lateiner und all die vielen Konfessionen, die es gibt. Mich hat am meisten beeindruckt, dass wir an einem Morgen in den Trümmern von Mosul standen, etwas vom Wiederaufbau spüren konnten und am Abend bei einem Gottesdienst in Karakosch, das nur 15 Kilometer südlich von Mosul liegt, mit über 1000 Menschen eine Lichterprozession der katholischen Kirchen erleben konnten zum Fest der Darstellung des Herrn, wo ich wirklich staunte, was dort an christlichem Leben plötzlich wieder aufblüht. Und das hat den Erzbischof auch sehr beeindruckt. Und vielleicht ist das auch ein Zeichen der Solidarität, dass wir etwas für den Christen dort für uns lernen können.
Das ist ja ein Diaspora-Christentum, aber ein Christentum, das sehr viel stärker ausstrahlt, also sehr viel stärker die Identität lebt als Christ. Ihr Buch endet mit einem Psalm aus der Bibel, der Jahrhunderte vor dem babylonischen Exil der Juden aufgeschrieben wurde und der lautet: Suche Frieden und jage ihm nach. Warum stellen Sie dieses biblische Zeugnis am Ende Ihrer wissenschaftlichen Arbeit?
weil ich zutiefst überzeugt bin, dass Friedensarbeit immer mühevoll ist. Das ist nicht bequem im Stuhl zu erledigen. Frieden muss man suchen, Frieden muss man entwickeln. Und wenn man ihn irgendwo hat, in greifbarer Nähe, muss man, wie der Psalmist sagt, ihm wirklich nachjagen. Denn diese Region des Nahen Ostens sucht Frieden. Seit Jahrzehnten, an sich seit Jahrhunderten. Es gab immer wieder Friedensphasen zwischendurch. Und der Region, dem Irak, auch dem Iran, Syrien, Libanon, Israel, ist wirklich dieser Frieden zu wünschen, um eine Stabilität in der Region hinzubekommen und das noch immer extrem grassierende Flüchtlingselend in allen Ländern des Nahen Ostens, was mit all diesen tektonischen Verschiebungen zu tun hat, in den Griff zu bekommen. Und deshalb habe ich gedacht, wissenschaftliche Arbeit ja, aber ein klares Zitat aus der Heiligen Schrift am Ende, letzten Endes im Zweistromland entstanden, das war mir doch ein Anliegen, um auch ein Zeichen zu setzen, auch wir sind verpflichtet, Friedensarbeit zu machen.
Ohne die Geschichte der Christen im Irak ist die Identität und die Geschichte des ganzen Landes nicht zu verstehen. In seinem Buch Iraks christliches Erbe vom Überleben im Zweistromland erzählt Matthias Kopp die 2000-jährige Geschichte der christlichen Kirchen im Irak. Er bettet diese Geschichte der Kirchen in die Geschichte des Landes ein und wirft einen Blick in die Zukunft. In seinem Buch wird deutlich, welche Rolle die Christen für die Versöhnungsarbeit im Irak spielen können. Das Buch Iraks christliches Erbe von Matthias Kopp hat 870 Seiten und es kostet 78 Euro, ist im Herder Verlag erschienen. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.